Hallo Caroline, hier ist die Tina von Radio
Hallo.
Korax. Schreibst du dieses Buch, weil ist irgendwas mit unserem Schlaf nicht in Ordnung oder wie, warum interessierst du dich für das Thema?
Ja, das ist irgendwie ganz interessant. Also es ist eigentlich so ein bisschen eine zufällige Geschichte, dass es entstanden ist aus einer Idee zusammen. Ursprünglich wollte ich das mit einem Bekannten zusammen schreiben, der ist dann aber ausgestiegen und der kam tatsächlich, glaube ich, eher so von der Schlafstörung her. Und von dem her hat es sich den interessiert, also weil er da auch selber Probleme mit hatte. Und ich hatte das aber nicht. Also ich habe es zwischenzeitlich mal so ein bisschen entwickelt, aber mich hat das irgendwie von einem anderen Aspekt interessiert, nämlich, oder uns beiden, also was wir gemeinsam hatten, war sozusagen dieses Ding, dass wir uns gefragt haben, inwieweit ist das eigentlich eine Bewertungssache? Also es gibt wahnsinnig viele Bücher über Schlafstörungen, das ist wirklich auffällig und keins über eigentlich so Schlafen so im neutraleren Sinne, geschweige denn kulturgeschichtlich. Also wenn dann halt irgendwie so biologische, medizinische aus der Schlafforschung. Und genau, also das hat uns eben zu der These gebracht, der Überzeugung, dass Schlaf also halt vielleicht einfach zu funktionalistisch betrachtet wird in unserer Gesellschaft. Also man interessiert sich quasi erst dafür, wenn er nicht mehr funktioniert, weil er ist eigentlich da, der soll irgendwie funktionieren, um uns im Wachleben quasi möglichst effektiv zu machen. Und darüber hinaus sozusagen ist er dann weniger interessant und beziehungsweise habe ich inzwischen meine These insofern geändert, dass ich das Gefühl habe, dass sich das gerade wandelt. Also dass es irgendwie, das mag selektive Wahrnehmung sein, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann sieht man natürlich mehr dazu. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich das gerade ändert. Also insofern ist es immer stärker ein Interesse am Schlaf an sich gibt, auch in unserer Gesellschaft. Also Künstler, die sich damit auseinandersetzen und so weiter.
Ja, das ist, finde ich, ist ja auch das Interessante, sozusagen, wie begreifen wir den Schlaf eigentlich als wertvolle Lebenszeit, in der eben auch etwas passiert, also
genau.
Nicht als Nichtzustand oder vielleicht sogar eben als zweite Realität oder eher als notwendiges Übel,
genau,
was wie das Tier oder so, keine Ahnung, wie Tiere ihren Schlaf begreifen, aber nur als Ausruhen, um weiterzumachen im echten Leben.
Genau. Also ich fand das total interessant. Also es gibt natürlich alle diese Auffassung und ich habe eben so ein bisschen die These, also tendenziell in der westlichen Gesellschaft oder bei uns ist es so immer, oder ist es das notwendige Übel oder zumindest ist es lange gewesen. Also sozusagen es gibt also Bewertungen vom Schlaf, die sind ganz negativ, also Schlaf als Sünde, da gibt es auch schon in der Bibel irgendwie Ansätze zu. Und dann gibt es dann später vor allem auf der Aufklärung auch Ärzte sagen, nee, Schlaf ist schon ganz wichtig, aber natürlich, dass man am Tag funktioniert. Also nicht, weil der Schlaf an sich jetzt irgendwie ein wertvoller oder schöner Zustand ist. Und das, also was immer alle verurteilen, meistens auch die Ärzte, ist Langschläfertum, also morgens und so weiter. Also zu viel Schlaf ist auf jeden Fall auch nicht gut. Und also wird immer sozusagen, der Schlaf wird immer in den Dienst des Tages oder der Wachzeit gestellt. Und was ich auch ganz interessant fand, dass du gesagt hast, zweite Realität. Ja, das sagt eigentlich schon ganz viel. Also das wäre schon sozusagen der höchste Stellenwert, den wir dem Schlaf zuschreiben. Dass wir natürlich immer automatisch ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass er auf jeden Fall mal nicht die erste Realität ist. Und es gibt zum Beispiel Kulturen, wo das anders ist. Also zumindest, also so im amerikanischen Raum gibt es das viel, so mit amerikanischen Ureinwohnern die Vorstellung, dass sozusagen der Traum der Ursprungszustand ist, aus dem sozusagen die materielle Welt entsteht. Und ein bisschen gibt es das auch im indischen Denken. Also da gibt es so einen Schöpfungsmythos, dass sozusagen die Welt geboren wird aus dem Bauchnabel des schlafenden Shiva. Und dass im Grunde genommen eher tendenziell diese Auffassung ja existiert im Hinduismus, dass die materielle Welt ist Täuschung, das ist der Schleier der Maya, das ist nicht die eigentliche Welt. Die eigentliche Welt ist immateriell. Und sozusagen, also das Virtuelle und das Materielle eben ganz anderen Stellenwert hat, also so ziemlich komplementär zu unserer heutigen Sicht.
Ich habe auch überlegt, was wir zum Beispiel für Worte haben im Zusammenhang mit Schlaf und dann irgendwie festgestellt, dass wir in so einer Schlafkultur zwischen ich habe verschlafen und ich kann heute mal ausschlafen leben, was sehr funktionell ist. Ja? Also ich kenne ja die Sprache der amerikanischen Ureinwohner. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob es da vielleicht auch andere Begriffe um den Schlaf gibt. Und bei uns ist das so ausschlafen, verschlafen, ja.
Genau, also das, ja, also weil meistens jetzt, also ich kenne die Sprachen auch nicht, aber also da ist es auch meistens der Traum dann so ein bisschen spezifischer, der dann noch natürlich eine besondere Bedeutung hat, aber was auch ganz interessant ist, also ich glaube in vielen asiatischen Sprachen gibt es auch mehrere Wörter, also für diese verschiedenen Schlafphasen, wir haben das ja im Ansatz auch, also es wird zum sagen Traumschlaf und Tiefschlaf, also Tiefschlaf zumindest kennt man. Und das in den ganzen buddhistisch geprägten Kulturen wird der zum Beispiel ganz stark unterschieden vom Traumschlaf. Also da ist der Tiefschlaf, der ist der eigentlich interessantere. Also in unserer Kultur gibt es ja, wenn dann noch ein Interesse für die Träume, so von der Kunst, ist es dann eher auch nicht sozusagen von der Mainstream-Arbeitsgesellschaft, sondern immer so von den subversiven Rändern, so, von die Romantiker zu Realisten, so, die haben sich
ja oder Traum Freud. Interessiert.
Genau. Und dann gibt es aber tatsächlich, also im Buddhismus, das spezielle Interesse für den Tiefschlaf, weil der Tiefschlaf als eigentlich der höchstwertigste betrachtet wird, weil der sozusagen dem Erleuchtungszustand, dem Nirvana am ähnlichsten sei. Also da gibt es sozusagen eine andere Wertung von diesem, also dieser Abwesenheitszustand, das Negative ist eigentlich, ist sozusagen was Erstrebenswertes, wo eben möglichst wenig, also nicht mal mehr Traum, wo wirklich ein anderer, komplett anderer Zustand oder wo eben Leid und so weiter, Schmerz auch abwesend ist, also wo, genau, also das fand ich auch sehr interessant.
Ja, hat sich dein Verhältnis zum Schlaf geändert während der Arbeit? Schläfst du, schätzt du das mehr oder ging es darum, das auch vielleicht zu verändern?
Ja, das ist total witzig. Also ich habe da viel drüber nachgedacht, natürlich, weil ich auch viel so in meinem Buch auch eigene Anekdoten und so einbaue. Also das ist ja das Tolle bei dem Thema, dass man das machen kann, also auch in Gesprächen, wenn ich immer darüber spreche, hat irgendwie jeder irgendwas dazu zu erzählen. Und ich war, dann ist mir so aufgefallen, dass ich früher immer so den Ruf hatte, dass ich wirklich überall schlafen kann. Also manchmal gibt es auch Schlaffotos aus jeder Lebensphase irgendwie, also schlafen im Club, schlafen auf Partys und so. Und das kann ich jetzt gar nicht mehr, ironischerweise. Also das ist aber auch teilweise, das war auch normal. Also die meisten Leute können das vielleicht nie, aber also der Schlaf wird schlechter mit dem Alter, in Anführungszeichen schlechter, also brüchiger. Und also schlechter ist natürlich irgendwie so eine Bewertung, weil es ist eben ganz normal, also Kinder schlafen sozusagen am festesten und je älter man wird, desto mehr ist der Schlaf unterbrochen, also auch von längeren Phasen, an die man sich dann auch erinnert und von kürzeren Phasen, an die man sich nicht erinnert. Und ich glaube eben, dass es auch, dass Schlafstörungen, ich will es nicht darauf reduzieren, also ich weiß, der Leidensdruck da sehr hoch ist und das gab es auch schon immer, also es gibt auch aus der Antike schon Berichte über Schlafstörungen. Aber dass es teilweise natürlich auch mit Bewertungen zu tun hat oder mit eben Lebenskontext, in dem wir sind, dass natürlich, wenn man, also zum Beispiel weiß man jetzt, es ist jetzt nicht bewiesen, man kann das alles nicht beweisen, aber es ist hochwahrscheinlich, dass bis zur Industrialisierung nicht in diesen 8 Stunden geschlafen wurde pro Nacht, wie wir jetzt schlafen in einem Block, sondern in 2 Phasen, was dann einfach schlicht und einfach damit zu tun hat, dass man vor allem im Winter früher ins Bett ging, weil Kerzen waren teuer. Hat man sich zweimal überlegt, ob man die jetzt anzündet noch oder nicht. Und selbst wenn man dann von 4 bis 7 noch eine Kerze brennen lässt, ist immer noch früh. Und das hat dann eben automatisch dazu geführt, dass man gar nicht 8 Stunden jetzt durchgeschlafen hat, sondern vielleicht 3, 4 und dann aufgestanden ist. Und zwar richtig durchaus lange, also 1 bis 2 Stunden und dann wieder ins Bett gegangen ist. Wenn Leute das heute haben, dann gehen sie zum Arzt und sagen, ich habe Durchschlafstörungen. Und das ist ja auch total logisch, weil die müssen trotzdem morgens um 7 aufstehen und sind ja trotzdem irgendwie erst um 11 oder 12 ins Bett gegangen und haben natürlich Schlafmangel, wenn jetzt sozusagen da einfach man mitten in der Nacht aufwacht. Und also es hat ja teilweise auch mit der Taktung zu tun, in der wir leben und mit der Tatsache, dass wir später ins Bett gehen, was es nicht mehr unbedingt damit zusammenhängt, dass wir mehr arbeiten. Also in der frühen Neuzeit hat man auch viel und körperlich schwer gearbeitet, aber man hatte sozusagen noch keine Freizeit, oder zumindest ja, also nicht im heutigen Sinne und vor allem nicht im Winter am Abend oder nur sehr eingeschränkt, weil einfach sozusagen das Licht gefehlt hat.
Ja, das finde ich sehr interessant, dass uns da sozusagen unsere Schlafzeit und dann eben im Zweifel unsere zweite Realität so diktiert wird. Ne? Du musst jetzt schlafen zwischen, was weiß ich, 11 und 7 oder und zwar gut, damit genau, du am nächsten Tag wieder auf Arbeit gehen kannst.
Genau, es gibt ja auch wirklich diese 8 Stunden, also das ist ja wirklich, das findet man ja in Schlafratgebern und so weiter, also der Aufklärung gibt es zwar auch schon teilweise in der Antike, aber es spricht eben viel dafür, dass zumindest im Winter und in agrarischen Gesellschaften, da gibt es natürlich auch einen Tagesablauf und so weiter, aber der ist eben nicht auf die Minute genau durchgetaktet. Das kommt eben erst mit der industriellen Revolution eigentlich. Und wie gesagt, also wenn man jetzt irgendwie um 9 ins Bett geht oder weiß ich nicht wann, dann ist es auch nicht schlimm, wenn man jetzt mal dann vielleicht eine Stunde länger nachts auf ist oder sowas, dann reicht es immer noch. Und ja genau, und also umgekehrt hat man dann ja auch, wenn man jetzt Schlafmangel gehabt hat, dann ich glaube, das Thema hast du ja auch schon angesprochen in deiner Mail, hat man ja auch meistens nochmal die Gelegenheit gehabt, einen Mittagsschlaf zu machen. Das ergibt sich natürlich auch einfach aus einer körperlichen Arbeit in einer Agrargesellschaft, macht es einfach Sinn, also mittags sozusagen, auch wenn es heiß ist im Sommer zum Beispiel jetzt wieder auf dem Feld, da nicht zu arbeiten. Und natürlich umso mehr, je südlicher man sich befindet. Also deswegen gibt es natürlich in Südeuropa noch die Tradition der Siesta, die allerdings auch abnimmt. Also die gibt es immer weniger, weil wenn Unternehmen heute international arbeiten, können die nicht sagen, ja, wir machen jetzt von 12 bis 4 Mittagspause. So, und außerdem gibt es natürlich auch klimatisierte Räume, sodass das nicht mehr so wichtig ist. Aber das war natürlich mal total wichtig. Und dann haben immer die Deutschen im Urlaub gesagt, ja, die Spanier, die sind ja so faul, die arbeiten ja nie. Aber die haben natürlich genauso viel gearbeitet, nur eben früher morgens und später abends.
Ja, aber Schlaf während der Arbeit, das ist, da habe ich nämlich eine mir zugetragene Anekdote von wiederum einer Bekannten meines Bruders, die in China ein Praktikum gemacht hat, in irgendeiner großen, auch chinesischen Millionenstadt. Die hat dann erzählt, dass es dort tatsächlich so war, dass der Mittagsschlaf, der war verordnet. Der ging nach dem Mittagessen, ging im Großraumbüro das Licht aus und alle haben sich für 20 Minuten auch fest schlafend auf ihre Schreibtische gelegt.
Genau, da gibt es auch ganz tolle Bilder zu, also auch so von Schulkindern und so, wie die auf ihren Bänken schlafen und eben Arbeitern, wie die so auf den, genau, das ist so in China, das habe ich mir auch nochmal bestätigen lassen, witzigerweise zufällig, ich habe gerade einen Airbnb-Gast aus Taiwan. Und die sagte auch, also sie sagte auch umgekehrt, dass ihr sozusagen das dann hier plötzlich auffiel, also die studiert in der Schweiz, dass man das nicht macht und wie denn eigentlich die Europäer das machen und dass sie sich dann einfach auf ihre Bank gelegt hätte, sozusagen auch mit dem Kopf irgendwie in der Uni im Seminarraum und die Leute natürlich sie alle komisch angeguckt haben, ne? Warum sie das denn macht. Genau, das ist tatsächlich so. Also in China ist eben so als Kollektivgesellschaft richtig gehend verordnet. Und was ein super interessanter Fall ist, ist Japan. Also weil ja Japan in ganz vieler Hinsicht uns ganz ähnlich ist als Gesellschaft, in dem es hochindustrialisiert ist und eine Leistungsgesellschaft, also bei uns ist ja sozusagen die Leistungsethik durch den Calvinismus geprägt, also Christentum letztlich, und in Japan ja aber aus einer ganz anderen Quelle, nämlich aus dem Konfuzianismus, wo ja aber auch Leistung ganz zentraler Wert ist. Und hier ist sozusagen das Ergebnis, man eben Schlaf eben so ein bisschen tabu oder verpönt ist, schon das Recht in der Öffentlichkeit, weil es dann eben als Zeichen von Faulheit gilt oder galt. Also ja, nicht von ungefähr nennt man ja auch Obdachlose hier Penner, und das sind ja wahrscheinlich so ungefähr die einzigen, die dann auch in der U-Bahn bei uns schlafen. Und das ist jetzt zum Beispiel in Japan ganz anders. Also da schläft man ja in der U-Bahn, das ist ja ganz normal, die haben ja auch teilweise diese langen Arbeitswege. Und auch am Arbeitsplatz. Also jetzt nicht so, soweit ich weiß, nicht so kollektiv wie in China, sondern man kann da sozusagen jederzeit ein Nickerchen einlegen. Das heißt, dafür gibt es auch ein Wort im Japanischen, Inemuri. Und wenn man es übersetzt, das ist ganz interessant, das hat die wörtliche Bedeutung gleichzeitig an- und abwesend sein. Also es ist also irgendwie ein anderer Schlaf als bei uns. Also tatsächlich ist es wohl so, dass dann, wenn man dann dort sozusagen so ein Nickerchen einlegt, dass man dann auch unglaublich schnell wieder umschalten kann. Und deswegen funktioniert das. Das ist so das eine, und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Japaner dann in der Hinsicht traditionell anders erziehen. Also man erzieht stark auf Körperkontrolle und so weiter, die eben buchstäblich bis in den Schlaf hineingeht. Also gibt so auch so historische Überlieferungen von Mädchen so aus dem Adel im vormodernen Japan, die hatten ja diese komplizierten Frisuren, und die wurden natürlich nicht jeden Tag gemacht. Also musste man aufpassen, dass die bei Nacht nicht zerstört werden, und hat dann diese speziellen Kissen gehabt, die nur, wo man nur mit dem Nacken drauf liegt, und dann hat man links und rechts von Puder ausgestreut, und wenn sozusagen der Puder verwischt war, dann gab es eine Strafe. Also sprich, so, das wurde buchstäblich bis in den Schlaf hinein auch diszipliniert, irgendwie Haltung zu bewahren. Das ist so das eine. Aber das andere ist halt auch, dass es eigentlich kein Problem ist, dass man eben schläft in der Öffentlichkeit, weil es eine andere Entwicklung von Privatsphäre gab. Also so die Privatsphäre, den Begriff, wie wir die haben, die ist was sehr spezifisch Westliches. Also das ist so ganz stark meine These. Also die hat mit einer bestimmten historischen Entwicklung zu tun. Und also genau, das ist in Japan ist der Körper nicht auf selbe, auf ähnliche Weise tabu oder so, obwohl die Gesellschaft sonst stark schambehaftet ist. Und ja, es gibt dieses Körperding, und was witzigerweise ganz anders bewertet wird, ist dieses, dass man jetzt sagt, oh, da ist ja jemand faul, wenn er schläft, weil das wird geradezu konträr bewertet. Also da wird, sagt man, ah, hier schläft jemand, das bedeutet, der hat nachts fleißig gearbeitet in der Nacht davor. Ja. Und das, das ist auch tatsächlich der Fall wahrscheinlich, weil das tatsächlich so, dass Japaner im Schnitt weniger schlafen, also Europäer und Amerikaner. Und man weiß es von den japanischen Oberschülern, das ist ganz anstrengend, da gibt es diese Paukschulen, ganz schwierig dann auf die Uni zu kommen, ist sehr stressig. Und dass sie so ganz, ganz viel lernen und dass sie das auch tatsächlich nachts machen. Also gehen nach der Schule in die Paukschule und dann machen die noch ihre Hausaufgaben und dann gehen die am nächsten Tag in der Schule und da schlafen die dann meistens ein. Und dann denkt man ja, wozu gehen die da überhaupt hin? Und es geht eben gar nicht darum, jetzt irgendwie da noch was zu lernen in der Schule, sondern man zeigt damit Gemeinschaftsgeist. Man geht jetzt in die Schule, obwohl man so müde ist und lernt man eigentlich zu Hause.
Das ist interessant gegenläufig, dass bei uns der Schlaf sozusagen ins Private gehört, ganz dezidiert. Genau. Und damit vielleicht, und das ist vielleicht noch unsere einzige Chance, sozusagen müßig zu sein, dass es ein Recht gibt auf diese, auf die Müdigkeit und das mit mir selbst sein im Schlaf und der nicht ganz so sehr vielleicht dieser Effizienz dient. Wobei dann wieder andersrum gibt es ja jetzt sozusagen auch Schlafüberwachungs-Apps und so weiter. Und ich frage mich ganz ernsthaft oft, wie die Bundeskanzlerin eigentlich schläft. Und mit Sicherheit hat die so eine App, die ihr das Schlafen organisiert, damit die super effizient ist. Ja. Und wie das sozusagen, und an auf der anderen Seite der Mythos des natürlichen Schlafes, der natürlich auch nur unter der Fahne dieses effizienten Schlafes steht. Und dann gibt es ja jetzt auch sozusagen, wenn wir bei Schlafratgebern sind, ganz viel Ratgeber, die einem sagen, wie ich am besten einen Powernap mache, genau, auch in meinem Managementbüro.
Ja.
Und da kommt das sozusagen dieser kollektiv verordnete Schlaf ja schon wieder rein. Ne? Der wird nur individualisiert, aber es ist eigentlich der Effizienzschlaf, der uns da wieder einholt.
Genau, also das finde ich total bezeichnend, also der Unterschied da zwischen Mittagsschlaf und Powernap. Also sozusagen der Mittagsschlaf verschwindet so als kollektives Ereignis, ist einfach früher alle. Ich kann mich auch erinnern, als ich Kind war, gab es das auch noch eher, dass man irgendwie so kleine Läden bei uns in der Nachbarschaft, dass da irgendwie dran stand, wir haben jetzt von 12 bis 3 Mittagspause. Kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen oder leisten. Und das ist halt eben, kommt eben noch aus der agrarischen Zeit, wo das eben notwendig war. Und das hat, ging ja dann im bürgerlichen Zeitalter weiter. Also ich habe irgendwann eine Biografie von Freud gelesen, und wo dann irgendwie auch drin stand, was die mittags gegessen haben. Also da ist auch klar, das war ein bürgerliches Mittagessen. Danach kann man nicht sofort wieder arbeiten. So, da waren richtig 2-3 Stunden Pause, die man ja auch mit der Familie verbracht hat und so. Genau, und das ist natürlich zunehmend zurückgegangen. Also eine ganz andere Arbeitswelt heute, und es ersetzt worden durchs Powernap, und das ist meiner Meinung nach tatsächlich was ganz anderes. Also weil der Mittagsschlaf so ist wie eine körperliche Reaktion und gleichzeitig so ein Kollektiv-Ding, kollektives Erlebnis, was gesellschaftliches, was kulturelles, was man eben irgendwie macht. Und das Powernap ist eben total individualisiert, also man schläft eigentlich so fast schon prophylaktisch, man schläft eigentlich zuerst, um dann noch effizienter arbeiten zu können, also sobald sich irgendwelche Müdigkeits Zeichen anbahnen. Also vielleicht war ja auch der Vorreiter des Powernaps Edison, Thomas Edison, also der die Glühbirne erfunden hat. Also das war auch ein ganz, ganz großer Schlaf-Science einerseits. Er hat immer behauptet, er schläft nur 3 Stunden pro Nacht oder so. Trump behauptet das übrigens auch. Und
der sollte vielleicht mal mehr schlafen, der Gute.
Ja, in der Tat, auf jeden Fall. Also das ist ja schon auch meine These, dass uns vielleicht viel Schaden erspart bleiben würde. Und bei Edison gibt es da ganz tolle Fotos, wie er sozusagen in sämtlichen Arbeitsplätzen andererseits, die er hat, hat er Schlafstätten eingebaut. Also es gibt so Bilder von ihm, wo ein Bett in seiner Bibliothek und es gibt ein Bild, wo er direkt auf seinem Schreibtisch schläft. Also der hat seinen Körper, inklusive seiner körperlichen Bedürfnisse, inklusive eben dem Schlaf, hat der voll und ganz sozusagen der Arbeit unterworfen. Also der schläft sozusagen nur noch, um dann irgendwie, also so die Energie, die da ein bisschen tankt, dann sofort einfließen zu lassen in die Arbeit. Und das ist interessant, also das ist eine interessante Analogie mit seiner wichtigsten Erfindung, der Glühbirne, weil also die ja dann sozusagen indirekt auch dazu beigetragen hat, dass wir heute viel weniger schlafen, weil sie eben möglich gemacht hat, Privathaushalte zu erleuchten. Und das war ihm offensichtlich sehr bewusst. Also der ist irgendwann mal durch die Schweiz gereist und hat dann da so ein Tagebuch geführt und sich so ganz abfällig darüber geäußert, wie rückständig denn hier die Leute seien, weil die würden ja noch alle mit den Hühnern ins Bett gehen. Und deswegen seien die auch so dumm und ungebildet. Und wenn jetzt erstmal die Glühbirne käme und sowas, dann wird es alles gut, dann werden die zivilisiert und dann können die nach abends länger aufbleiben und sich bilden oder was auch immer. Und dann, so Schlaf, Unbildung, Rückschritt, das war sozusagen für ihn alles eins.
Ja, das ist interessant und das führt ja auch dazu, dass mittlerweile also Menschen es entweder zum Beispiel ganz dunkel brauchen, um schlafen zu können, oder ganz hell. Und das führt ja auch wieder zu, also in den ganz, weil du auch vorhin sagtest, es gibt eben, weil du diese speziellen Kissen angesprochen hast. Mhm. Und dann habe ich mich auch gefragt, okay, wie verschieden wir eigentlich schlafen, ja, in Betten allein, in Betten zu zweit, mit oder ohne diese Ritze in der Mitte, ja. Oder auf Böden, oder ich, mit oder ohne Schlafanzug oder Schlafmütze, ja. Die ja zum geflügelten Wort geworden ist. Gibt es da also sozusagen Entwicklungen, weil man kennt ja schon diese zum Beispiel Max und Moritz oder in diesen, daran muss ich mich nur gerade erinnern, und die Witwe Bolte, die meiner Meinung nach ein Schlafkleid anhatte. Ich kenne niemanden, genau. Der noch ein Schlafkleid hat.
Ja, das ist ganz witzig. Das, genau, ein Nachthemd. Also das, ich hatte noch lange Nachthemden, und selbst bei Mädchen war es schon ungewöhnlich, wenn mein Großvater auch eins hatte. Also es war früher durchaus auch üblich, dass Männer ein Nachtkleid getragen haben. Also es ist mit Kleid, und das ist Rock, was Weibliches ist. Das ist ja auch noch gar nicht ewig so. Genau, und dann die Schlafmütze ist ein ganz interessanter Fall. Ich glaube, ich habe es mal nachgelesen, warum man die eigentlich getragen hat. Ich glaube tatsächlich vor allem aus Wärmegründen. Also muss ich nicht vorstellen, gerade im Winter, also Wohnungen waren ja nicht beheizt oder nicht in derselben Art. Also man hat schon auch wirklich versuchen müssen, sich da irgendwie warm zu halten. Und deswegen auch so nördlich der Alpen natürlich vor allem. Und also die Schlafmütze ist ja irgendwann so zum Hauptattribut des Deutschen geworden in der Karikatur. Ne? Also ich weiß nicht, ob du diese Karikaturen kennst, so von so einem Typen mit so einer Schlafmütze auf und einer Kerze in der Hand, oft ist der deutsche Michel. Und das war so irgendwann sozusagen der Prototyp des Deutschen. Und das ist eben ganz interessant, warum, weil man sozusagen, das kam so in der Renaissance auf, und da hat man sozusagen irgendwie, der Deutschland war so rückständig, im 30-jährigen Krieg, und war das dann später sozusagen jetzt noch verstärkt. Und hat man das halt dann aufgefasst, der verschlafene deutsche Michel, der sozusagen hinter den zivilisierten Kulturnationen Frankreich und Großbritannien irgendwie hinterher ist. Und das hat dann in der 48er Revolution hat das nochmal so eine politische Aufladung bekommen. Also da stand es dann wirklich so für den sozusagen verschlafenen Spießbürger, so ein Biedermeier, der sich sozusagen aus allem zurückzieht. Und und was aber ganz interessant ist, weil andererseits ja natürlich Fleiß so eine bürgerliche Tugend war und da eigentlich der Schlaf jetzt in schlechtem Ruf stand und ja gleichzeitig die Romantiker den Schlaf wieder rehabilitiert haben. Und da gibt es eben so eine ganz, das finde ich ganz interessant, von Josef von Eichendorff gibt es ja die Novelle aus dem Leben eines Taugenichts. Und für mich ist so der Taugenichts der Gegentyp zu Addison. Also sozusagen, der schläft überall, also der schläft, im Grunde genommen geht es in dieser ganzen Geschichte darum, wie er irgendwie rumreist und schläft. Und der Taugenichts fängt an mit einer Szene sozusagen, wo er sich ja dann mit seinem Vater überwirft. Also der Vater ist Müller und der Taugenichts ist eben faul und will da nichts arbeiten, und der Müller schimpft und der ist immer am Arbeiten schon morgens, wenn der Taugenichts noch schläft, dann schmeißt ihn aus dem Haus. Und da wird eben gesagt, ja, dass der Vater, der Müller, der trägt eine Schlafmütze in dem Stück und nicht der Taugenichts. Und das fand ich eben ganz interessant, weil das eben für das Spießbürgerliche sozusagen in den eigenen vier Wänden schlafen steht, das irgendwie eigentlich, also sozusagen politisch verschlafen, und obwohl man jetzt arbeitsmäßig fleißig ist. Und der Taugenichts ist das Gegenteil. Also der ist jetzt nicht besonders politisch, aber in seiner Lebensart eben, also revoltistisch sozusagen. Also der lehnt sich eben gegen diese bürgerlichen Werte auf, indem er anders lebt. Also der geht dann eben raus und zieht auf Wanderschaft und fährt sozusagen per Anhalter mit der Kutsche und schläft dann eben auf der Kutsche und fährt nach Italien und fängt so eine Künstlerexistenz an. Also so ein bisschen wie später die Hippies oder die Beatniks oder so.
Und, brauchen wir vielleicht genau. Wieder so eine, genau, so eine Taugenichtsbewegung?
Genau, also es gibt es immer mal wieder in der Geschichte. Ne? Es gab schon in der Antike die Kyniker, die irgendwie also die berühmteste, die man ja vielleicht so kennt, ist Diogenes, der in seiner Tonne wohnt. Und die nackt waren und dass sie sich öffentlich Sex hatten und aber eben auch öffentlich geschlafen haben, was eben schon im alten Griechenland eigentlich so ein bisschen tabu war. Also und die ja auch natürlich, das so eine erste kulturkritische Bewegung waren, in dem Sinn, dass sie halt so auch so antimaterialistisch eingestellt waren. Also das haben sie vor allem kritisiert. Gibt es ja die berühmte Anekdote, wie dann Alexander der Große zu Diogenes kommt, glaube ich, war Alexander der Große, für den er irgendwas gemacht hat, und der will sich dafür bedanken und revanchieren und sagt, ja, was wünschst du dir denn? Und Diogenes sagt, ja, geh mir aus der Sonne. Also ich habe gar keine materiellen Wünsche. Ich habe hier meine Tonne und ich will ja eigentlich nur nackt in der Sonne liegen. So, oder hier jetzt schlafen. So, und solche kulturkritischen Bewegungen gibt es natürlich immer wieder, weil eben sozusagen, und die, also zumindest im Westen oder in Europa, benutzen die eben auch oft den Schlaf als fast schon eine Protestform, kann man sagen, bis zum Sleep-In bei John Lennon oder so. Oder auch heute wieder, also das gibt da so in den USA und in Großbritannien riesige Auseinandersetzungen wegen Sleeping Bands. Also man darf nicht mehr in öffentlichen Stadtzentren teilweise schlafen. Also in Großbritannien ist es noch nicht verboten, in den USA ist es teilweise schon verboten. Also es soll natürlich irgendwie gegen Obdachlose vorgehen, gegen Obdachlose ist das primär. Und dagegen gibt es eben Protest. Und von Obdachlosen und alten Hippies und so weiter, vor allem in Kalifornien. Und teilweise eben in der Form, dass die sich eben hinlegen, sozusagen ganz bewusst vor das Rathaus und sei dann eben schlafen öffentlich. So. Für sozusagen demonstrieren für das Recht auf Schlaf im öffentlichen Raum. Und wo es natürlich auch eine riesige Rolle spielt, bei den ganzen Protestcamp-Geschichten. Also jetzt zuletzt bei G20. Also in Deutschland ist es nicht verboten, draußen zu schlafen, aber man darf eben nicht öffentlich campen. Und das ist so ein fließender Übergang. Und da gab es dann bis hin zu absurden Regelungen bei jetzt auch in Hamburg, dass die dann irgendwie Zelte aufstellen durften, aber man durfte nicht drin schlafen. Und dann, also da gab es, weil man eben verhindern wollte, dass sozusagen so eine sowas Wohnähnliches da passiert.
Ich habe mich gefragt, ob die Leute, die sozusagen das auch als Protestform nutzen, also Schlaf als Protestform, eigentlich auch darauf aufmerksam machen, dass wir uns diesen Schlaf schon erarbeitet haben. Also wir können das. Eigentlich ist das ja sozusagen, kein Tier schläft so fest oder darf so gut schlafen wie der Mensch. Und warum wir uns dann immer noch sozusagen eigentlich das als notwendiges Übel begreifen oder eben nur, um uns wieder fit zu machen für eine weitere Produktionsschleife, schon allein deshalb sollte es mehr Schlafbewegungen geben, glaube ich.
Ja, das kann gut sein, genau. Also bei den Tieren, also da, ich habe Tierschlaf bewusst ausgeklammert aus meinem Buch, obwohl es super interessant ist. Aber genau, also ich weiß, dass auf jeden Fall halt schon Raubtiere besser schlafen als Fluchttiere, was ja auch total naheliegend ist. Und dann bis hin zu Extremfällen, natürlich wie bei Delfinen, ne, weil das Lungenatmer im Wasser und so, die immer nur mit einer Gehirnhälfte schlafen, das geht einfach nicht anders, sonst würden sie sterben. Und das natürlich, Mensch ist also ein bisschen beides, also der ist ja Jäger und Beutetier, jetzt so evolutionsbiologisch. Und ist natürlich jetzt erst so historisch noch gar nicht so lange in der luxuriösen Position, dass man sozusagen den Schlaf nicht, also den eigenen Schlaf nicht ständig überwachen muss. Also das sieht man auch schön irgendwie bei Babys. Also die sind da evolutionsbiologisch eben noch stärker geprägt von der Lebensweise, die der Mensch eben ganz lange gelebt hat, als kleine Säuglinge und schreien deswegen, sobald eine Bezugsperson nicht mehr sozusagen in Reichweite ist, weil das super gefährlich ist natürlich oder gewesen wäre früher. Und weil sie auch da natürlich eigentlich immer darauf spekulieren konnten, dass ein Baby, also wenn das sozusagen früher in einer kleinen Gemeinschaft sozusagen angefangen hatte zu brüllen, dass das sofort beruhigt wird, weil es super gefährlich ist, wenn da so ein brüllendes Kind ist. Und also in Westeuropa gab es mal die Mode, dass man irgendwie gesagt hat, man soll Kinder schreien lassen, so. Also völlig absurd, also auch grausam meiner Meinung nach. Und aber auch, das gibt es in keiner Kultur sonst, also weil man auch nie auf die Idee kommen würde, also weil das natürlich ein Kind Panik kriegen muss, meiner Meinung nach, weil das natürlich von unserer ganzen Prägung her überhaupt, natürlich immer eigentlich sozusagen jahrtausendlang davon ausgehen konnte, dass es sofort beruhigt wird, wenn es schreit, weil einfach alles andere würde sozusagen die ganze Gruppe gefährden. Und ja, also das stimmt schon. Insofern sind wir da heute sozusagen in einer einzigartigen Position, dass wir das alles selber entscheiden müssen, ne? Wann, wie viel wir schlafen und schlafen können, dürfen, sollen, uns das zu erlauben und so weiter.
Und wie schläfst du gerade? Ich habe das Gefühl, alle um mich rum oder ich projiziere, sind furchtbar müde in dieser Vorweihnachtszeit. Was vielleicht auch dafür ist, das vielleicht noch gut, dieses christliche Fest, dass alle sich mal ein bisschen ausruhen ein paar Tage. Ja. Hast du gut geschlafen?
Letzte Nacht habe ich gut geschlafen. Also ich habe tatsächlich, einerseits habe ich ja diesen Luxus, dass ich sozusagen tatsächlich, weil ich gerade rein freiberuflich arbeite, also auch die anderen Sachen, die ich mache, sind freiberuflich, dass ich keine feste Zeit habe, zu der ich aufstehen muss, was mich aber auch manchmal tatsächlich belastet, weil ich das immer selber entscheiden muss, sozusagen, und also überhaupt nicht nur schlafen, wie ich mir den Tag einteile, natürlich auch. Und das dann trotzdem natürlich manchmal auch habe, dass ich nicht schlafen kann oder so. Und also letztes Jahr hatte ich zum Beispiel so ein, also Ding, das so viel zum Thema auch Müdigkeit im Winter und so, dass ich im Winter starke Schlafstörungen hatte, dass ich abends dann also nicht einschlafen konnte und morgens dann nicht aus dem Bett gekommen bin. Und das ist eben, das kann im Winter eben auftreten durch den Lichtmangel, dass der Körper nicht mehr weiß, wann er sozusagen müde ist, oder wann Tag und wann Nacht ist. Und das wird dann eben natürlich noch verstärkt durch zum Beispiel Bildschirmarbeit. Also nicht nur, weil das hell ist, sondern auch, weil das Bildschirmlicht so eine bestimmte Farbe hat, die dem Tageslicht sehr ähnelt. Und deswegen sagen ja auch alle Leute, man soll das abends nicht machen und so. Und genau, und dann habe ich mir tatsächlich, so wie die Skandinavier, eine Tageslichtlampe gekauft. Und davon ging es auch tatsächlich weg. Also ich sozusagen reguliere durchaus auch meinen Schlaf und experimentiere natürlich damit rum. Genau, aber tatsächlich habe ich immerhin den Luxus, dass ich ausschlafen kann meistens. Und es ist tatsächlich so, dass sich das auch meistens lohnt und es keine Ausrede ist, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel mir einfach sage, oh, ich habe jetzt, muss ich eigentlich viel mehr machen heute, jetzt habe ich schon irgendwie gestern nichts auf die Reihe gekriegt, wenn ich dann wirklich zu wenig schlafe, dass das überhaupt nichts bringt. Also dass ich auch wirklich wenig, also nicht gut arbeite. Und was ja auch ganz interessant ist in dieser Feiertagszeit, das ist auch tatsächlich für viele Leute ganz wichtig, weil da so viele, also da mal zur Ruhe zu kommen, also früher hat man diese Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar, glaube ich, die Rauhnächte genannt. Und das war eben schon lange oder so, zumindest seit wir christlich geprägt sind, so eine Zeit, wo man sich tatsächlich stark zurückzieht, sich Geschichten erzählt und nicht rausgeht. Und also wo dann auch so im landwirtschaftlichen in der landwirtschaftlichen Gesellschaft nicht mehr so viel zu tun war und also und so ein bisschen, also manche Leute versuchen ja das auch so ein bisschen wieder zu etablieren, also dass man sich da irgendwie so rausnimmt, mal so für 2 Wochen oder so.
Ja, also da draußen, denkt mal über euren Schlafrhythmus nach und über euer lieber mehr ausschlafen oder verschlafen und oder vielleicht einfach schlafen sein lassen und die zweite Realität genießen.
Genau, oder eben auch dann, dass also das ist wirklich ein Luxus natürlich, sich das leisten zu können, weil das klar ist, wenn man jetzt weiß, ich muss morgen 6 aufstehen, weil ich einfach 7 im Büro sein muss, dann kann man natürlich nicht entspannt sagen, oh gut, dann bin ich jetzt eben mal wach. Aber wenn man das nicht kann, also wenn man das nicht muss, wenn man diese Möglichkeit hat, dass man natürlich dann auch mal sagen kann, okay, ich kann jetzt halt gerade nicht schlafen, ja, dann ist es eben so, was passiert denn jetzt? Also dieser Zustand in der Nacht, wenn man nicht, also dieser Zwischen, diese also der eben bei so Durchschlafstörungen auftritt, die früher ja gar nicht als Störung empfunden wurden, der ist ja auch anders als der Wachzustand bei Tag. Also das hat auch teilweise hormonelle Gründe. Also es gibt so die These, dass also im Schlaf wird ein bestimmtes Hormon ausgeschüttet, das eben so sehr kontemplativ macht, das beruhigt. Das ist dasselbe Hormon, derselbe Stoff, der auch ausgeschüttet wird, wenn man ein Kind stillt zum Beispiel. Und der, wenn man nachts dann aufwacht, dann ist der, wird der nicht gleich abgebaut. Also weil der wird vom Licht, also vom Adrenalin, wenn es ausgeschüttet wird, sorgt dafür, dass er abbaut. Und nachts, wenn es dann dunkel ist, dann bleibt er noch da. Und man ist in einem ganz anderen, einem tiefen, entspannteren Zustand als bei der Wachheit bei Tag. Und also früher haben zum Beispiel die Leute das auch durchaus genossen, also ohne dass sie jetzt wussten, dass es was für biochemische Hintergründe sind, aber diesen Zustand genutzt. Also ganz viele Leute haben in dieser Nacht Wachphase eben auch, also manche haben auch gearbeitet und alles Mögliche gemacht, aber auch schon sehr, viele haben schon sehr spezifische Dinge gemacht und zu denen haben so, also eben auch ganz stark gehört, lesen, schreiben, beten und meditieren. Und das ist sicher kein Zufall, also weil man eben nochmal in einem anderen Zustand ist. Tatsächlich, ja.
Sehr aufschlussreich, die Welt des Schlafes. Vielen Dank, Caroline.
Ja, danke ebenfalls.
Für alle, die das irgendwie geordneter oder auch zum Nachlesen haben wollen, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, das Schreiben, also vor allen Dingen die Schreiberin zu unterstützen auf Start Next und ihr sucht einfach nach der Kulturgeschichte des Schlafes.